Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von UniA Research to Go, dem Wissenschaftspodcast der Universität Augsburg. Ich bin Sabine Döring-Manteuffel und habe mich schon in vielen Folgen mit unseren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen über ihre Fachbereiche unterhalten, um sie Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vorzustellen. Als Präsidentin ist es mir ein Anliegen, auf diese Art quasi die Türen unserer Universität zu öffnen und tiefergehende, anschauliche Einblicke zu bieten. So auch heute, wenn es um Wissens- und Kultursoziologie geht, mit Professor Dr. Rainer Keller. Seine Neugier auf gesellschaftliche Phänomene hat sich früh abgezeichnet, aber ein akademischer Weg war nicht selbstverständlich. Dass er überhaupt Abitur gemacht hat und studieren konnte, verdankt Rainer Keller einer Grundschullehrerin und der bildungspolitischen Aufbruchsstimmung Ende der 1960er Jahre. Da er und seine Frau Soziologen sind, ist er überzeugt, dass die regen Dauerdiskussionen beim Familienfrühstück auf die heute erwachsenen Töchter abgefärbt haben. Als gebürtiger Saarländer war Französisch seine erste Fremdsprache. Die Affinität ist geblieben und hat sich auch auf seine Forschung ausgewirkt. Warum er bewusst nicht in die politische Beratung gegangen ist, besprechen wir wie vieles andere. Herzlich willkommen im Studio, Herr Keller.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein in diesem Format. Bin gespannt darauf.
Also wir möchten uns heute ein bisschen über Ihren Lehrstuhl unterhalten und natürlich auch über die Themen, die Sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann auch schon beschäftigt haben. Wenn man mal auf die Website Ihres Lehrstuhls für Soziologie blickt, der beginnt ja nicht mit Erklärungen, sondern mit ganz vielen Fragen. Wie wird in Gesellschaften Wissen erzeugt? Wer ist daran beteiligt? Oder auch, was gilt als Wissen? Das klingt wie ein stark analytischer Draufblick, den Sie einnehmen. Ist das bezeichnend für Ihr Fach?
Ja, ich würde sagen, das ist zumindest bezeichnend für den Kontext, in dem ich arbeite und seit langem arbeite. Die Soziologie ist ja ein sehr, sehr breites Fach mit ganz unterschiedlichen Positionen und Kolleginnen und Kollegen Ansätzen. Nicht alle würden diese analytische Perspektive, glaube ich, teilen, die ich einnehme. Und die beginnt tatsächlich sehr stark mit Fragen und mit dem Interesse, was gesellschaftlich vor sich geht. Und in diesem Fall bezogen auf die Fragen von Wissen und Wissensverhältnissen.
Das finde ich gar nicht so einfach zu analysieren, denn das sind ja so, kann man sagen, schwebende Informationen in einer Gesellschaft. Da muss man wahrscheinlich erst mal genau überlegen, worauf schaue ich da eigentlich genau? Sie nehmen ja auch so eine Art Beobachterrolle ein, eine Metaperspektive. Vielleicht können Sie vielleicht ganz kurz mal sagen, was Sie unter einem Diskurs verstehen.
Ja, also ich schließe in dem Begriff Diskurs eigentlich eine sehr prominente Tradition an, die durch Michel Foucault, einen französischen Philosophen, begründet worden ist. Und er hat versucht, eigentlich einen Unterschied zu machen gegenüber der Ideengeschichte, die so Ideen in ihrem Fortlauf diskutiert, und auf der einen Seite und einer sehr konkreten Forschung über Sprache und linguistische Phänomene auf der anderen Seite. Und er hat diesen Begriff Diskurs in einer Weise eingeführt, die eigentlich bezeichnet den Zusammenhang von dem, was an verschiedenen Orten gesagt wird und was dadurch eine Dauer bekommt, eine Stabilität bekommt und Vorstellungen von Wirklichkeit formt. Und das ist im Grunde die Tradition, an die ich anschließe.
Ja, also wenn man da vielleicht mal in die Historie hineinblickt, dann fällt einem ja durchaus auf, dass solche Diskurse sich vielleicht mehr oder weniger häufig, aber regelmäßig ändern. Es gibt Schlüsselbegriffe wie meinetwegen das Wort Zirkulation, was im 19. Jahrhundert ja Konjunktur hatte, als plötzlich alles irgendwie zirkulierte. Es kam wahrscheinlich aus Naturwissenschaften, aus der Strömungslehre, und auf einmal überträgt sich das dann in irgendwelche gesellschaftlichen Diskurse. Das ist eine hochspannende Fragestellung. Wo kommen diese Diskurse her?
Ja, also das, was Sie beschreiben, ist ein ganz, ganz interessanter und wichtiger historischer Punkt, und das kann man eigentlich heute auch bis heute verfolgen, dass es gibt unterschiedliche Anlässe, würde ich sagen, für das Entstehen von Diskursen und auch für die Veränderung von Diskursen. Ein großer Anlass sind natürlich gesellschaftliche Großereignisse wie Kriege, Katastrophen unterschiedlichster Art, aber auch, was auch bei Foucault und auch in der Soziologie eine große Rolle spielt, die Veränderungen, die sich in sozialen Verhältnissen ergeben, soziale Bewegungen, die anfangen, neue Ideen zu formulieren, neues Wissen zu produzieren. Das sind so verschiedene Mechanismen. Und dann, was Sie angesprochen haben, das Wandern von bestimmten Metaphern oder Grundbegriffen zwischen Disziplinen, Bereichen, Sphären, das verändert dann das, was dort diskursiv auch vor sich geht.
Ja, und diese Art von Diskursen wirken ja auf den ersten Blick wie eine neue Realität, ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt sage Zirkulation, dann glaube ich das auch, dass die ganze Gesellschaft jetzt im Grunde sich in irgendeiner so einer Bewegung befindet. So geht es wahrscheinlich mit vielen dieser Metaphern, die Sie ja schon angesprochen haben, und vielen dieser ja, Stichworte, Schlagworte oder eben auch gesamtgesellschaftliche Gesprächsthemen, um es mal ganz harmlos auszudrücken. Wo kommt die denn her? Sie haben es ja gerade auch schon so ein bisschen skizziert.
Ja, ich muss vielleicht sagen, also ein wichtiger Punkt, den man unterscheiden muss in dem öffentlichen Sprachgebrauch. Da wird viel von Diskurs gesprochen und häufig wird Diskussion oder Debatte gemeint. Und in dieser Tradition, in der ich arbeite, wird eigentlich eine Debatte oder eine Diskussion besteht aus verschiedenen Diskursen, die dazu beitragen. Das ist so die Idee. Und es gibt natürlich Wissenschaften zum Beispiel, die daran arbeiten, Diskurse zu verändern, Wissen zu produzieren, die ja in einem internen, wie soll ich sagen, Innovationsprozess stehen und deswegen auch gezwungen sind, beispielsweise neue Begriffe einzuführen, die dann das Denken verändern, weil sie beispielsweise mit dem Begriff der Zirkulation bestimmte andere Maßnahmen nahelegen, politisch andere Verhältnisse organisieren und so weiter. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Quellen, aus denen das herrühren kann, dass solche Veränderungen stattfinden. Und es gibt auch immer eine gewisse Reproduktion. Also der Diskursbegriff verweist auch darauf, dass ganz viel wiederholt wird und in dieser Wiederholung eine bestimmte Sicht auf Wirklichkeit ja, stabilisiert wird und aufrechterhalten wird und dann vielleicht durch andere herausgefordert wird.
Da fällt mir natürlich eine ganze Menge dazu ein. Trends wäre so ein Begriff, der vielleicht da auch eine gewisse Rolle spielt und Trends, die sich vielleicht schneller ablösen, als es früher getan haben. Dann fällt mir ein Autor ein namens Opaschewski, der in sicherlich auch noch ein Begriff ist. Das ist so ein Begriffepräger gewesen. Ja. Ne? Können Sie zu dem ganz kurz mal was sagen?
Da muss ich mich eigentlich zurückhalten. Also es gibt Kollegen, die sehr stark sozusagen begriffsprägend unterwegs sind. Wir haben ja viel Soziologie auch in den öffentlichen Medien. Und es gibt Teile der Soziologie-Kolleginnen und Kollegen, deren Hauptarbeit eigentlich darin besteht, wie soll man sagen, die gesellschaftlichen Verhältnisse auf einen Begriff zu bringen. Das ist eigentlich immer umstritten, aber es ist auch eine Art und Weise, neues Denken in der Gesellschaft anzuregen. Für mich war Ulrich Beck, bei dem ich selber studiert habe, so ein großer Begriffspräger mit dem Stichwort Risikogesellschaft, was damals sehr neu war und heute eigentlich ganz gut beschreibt, was wir dauernd zu tun haben in verschiedenen Bereichen.
Sicher. Auch Erlebnis, Kultur, Erlebnisgesellschaft, genau, ja. all diese ganzen Begriffe, die von Seiten der Soziologie bestimmte Befindlichkeiten vielleicht auch auf den Punkt bringen und dann als Begriff selber dann wiederum Teil eines Diskurses werden. Das sind ja auch interessante Rückkopplungseffekte, ne?
Ja, dem würde ich unbedingt zustimmen. Und also die Soziologie ist eine Disziplin. Ein Kollege, ein berühmter britischer Kollege, der Anthony Giddens, hat mal gesagt, wir sind eigentlich sehr einflussreich über die Begriffsprägung, weil Begriffe wie Wissensgesellschaft stammen aus der Soziologie oder aus der Diagnostik der Sozialwissenschaften und werden dann zur Grundlage politischer Programme, des Ausbaus von oder Umbaus von Bildungsprogrammen. Und so ähnlich ist es mit Begriffen wie Erlebnisgesellschaft, was Gerhard Schulze geprägt hat. Und aktuell gibt es, glaube ich, eine ganz hohe Konkurrenz unterschiedlicher Begriffsprägung. Und das ist Teil eigentlich einer, wie soll ich sagen, einer gesellschaftlichen Selbstverständigung darüber, was gerade mit uns passiert. Krisenlagen, wie wir sie gegenwärtig haben, sind da natürlich ganz besondere Tummelplätze für ganz Unterschiedliches, aber auch Anlässe für Nachfrage nach Orientierung.
Anthony Giddens ist mir vor einiger Zeit mal persönlich begegnet und der erzählte über seine Zeit als Politikberater bei Tony Blair, denke ich, war der. Ne? Der hat ja den Begriff des dritten Wegs eingeführt, ne? Der ja lange Zeit sehr maßgeblich war für die Entwicklung der Sozialdemokratie in Deutschland und England dann vor allen Dingen auch. Das sind schon interessante Möglichkeiten, die man da hat. Was machen Sie denn mit den Ergebnissen Ihrer Diskursforschung? Versuchen Sie die auch wieder in die Politikberatung hineinzubringen oder sagen Sie sich, wir sind Analytiker, aber
Ja, ich bin da eigentlich eher auf der Position des Analytikers, würde ich sagen. Das heißt, meine Hauptveröffentlichung dieser Ergebnisse, das sind Medien, Fachjournale und auch ja, Buchveröffentlichungen oder das Fachpublikum in erster Linie. Je nach Thema gibt es natürlich Interessen, auch Anfragen aus der Öffentlichkeit, aus der Medienöffentlichkeit insbesondere. Ich habe ja über Abfallpolitik gearbeitet. Es gab viele Nachfragen und öffentliche Diskussionen dann in diesem Zusammenhang oder über Fracking und so weiter. Ich habe selber mal sicherlich Auftragsforschung auch mitgemacht für Kommunen, für das Umweltbundesamt und auch für die Stadt München. Aber für mich selber habe ich mich dazu entschieden, eigentlich nicht diesen Weg der Politikberatung zu gehen. Auch Antonio Giddens ist vielfach gescholten worden für diese Dinge, die er geraten hat oder die, sagen wir mal, die daraus entstanden sind. Denn häufig ist eine hohe Diskrepanz zwischen dem, was man soziologisch vielleicht empfehlen würde und dem, was politisch umsetzbar erscheinen mag oder politisch gewünscht sein mag. Das ist so ein bisschen eine Arbeitsteilung, würde ich sagen, zwischen innerhalb der Kollegenschaft. Einige gehen in diese Expertengremien. Für mich ist eigentlich der analytische Weg der interessantere.
Ja, und wenn man später dann differenziert argumentieren möchte, muss aber eine eindeutige und auch relativ leicht verständliche Entscheidung treffen. Es ist ja durchaus eine bekannte Tatsache, dass Wissenschaftler, die in die Politik gehen, nicht so erfolgreich sind. Und das liegt dann daran, weil sie häufig die Dinge zu analytisch und auch zu kontrovers betrachten. Man will eine klare Linie und dann sagt er, man könnte es so sehen, aber auch so sehen. Und keine eindeutige Meinung dazu. So, aber vielleicht wollen wir mal ein Stückchen weiter fragen. Wir haben, glaube ich, jetzt schon geklärt, was ist ein Diskurs? Wo steht man da, wenn man das macht, Diskursanalyse? Ist man auf der Politikberatungsseite oder ist man auf der wissenschaftlichen Seite? Und Sie haben da eine klare Entscheidung getroffen. Aber vielleicht nennen Sie mal paar Beispiele, was Sie in den letzten Jahren oder schon vielleicht auch ein bisschen länger als Diskursanalyse betrieben haben.
Ja, ich kann gerne eines der Beispiele aufgreifen zu den Themen, die ich gearbeitet habe. Das war die Debatte oder die Auseinandersetzung über Fracking, Hydraulic Fracturing, also die Schiefergasgewinnung und die Debatten, die es darum gab. Das war etwa vor 15 Jahren in Frankreich, in Polen, in Deutschland. Wir haben da vergleichend untersucht, wie das diskursiv bearbeitet worden ist. Dazu gehören so Fragen zum Beispiel, wie wird eigentlich die Entscheidungssituation dafür oder dagegen konstituiert, welches Wissen fließt hinein, welche unterschiedlichen Interessen fließen hinein. Im deutschen Fall beispielsweise hat man versucht, politisch eine Lösung durch Expertenwissen herbeizuführen, durch eine Beauftragung eines abschließenden Gutachtens, an dessen Ende die Expertinnen gesagt haben, aus unserer Sicht ist es okay und sicher, aber wir wissen auch nicht genau, ob wir alles wissen. Deswegen muss die Politik entscheiden. Mhm. In Frankreich hat man gesagt, das ist uns politisch zu heikel, das kostet Wählerstimmen, wir machen gar nicht mehr. Und in Polen wollte man unbedingt und dann haben die Unternehmen gesagt, es gibt nicht genug Gewinn, es interessiert uns nicht. Und das Ganze ist aber sehr unterschiedlich verhandelt worden vor den unterschiedlichen Energiehintergründen der Länder. Also häufig denken wir ja, dass die Diskurse in allen Ländern ähnlich laufen, aber es gibt auch zum Teil große Abweichungen, Berichte sozusagen.
Ja. Ja. Und da stellt sich natürlich für den Laien jetzt gleich die Frage, warum gibt es so große Abweichungen? Sind das zum Beispiel konfessionelle Gründe, die eine Rolle spielen? Sind das einfach Fragen des politischen Systems? Sind das die Fragen, die Sie auch mit reflektieren?
Ja, das sind unbedingt Fragen, die in der Diskursforschung dann mit hineinkommen und die man gerade durch vergleichende Studien eigentlich in den Blick nehmen kann. Also zum Beispiel die Frage, wie ist eigentlich eine Institution gebaut, wie ist eine parlamentarische Demokratie gebaut und eine Hierarchie der Entscheidungen ist ja unterschiedlich in den Ländern, beispielsweise zwischen Frankreich und Deutschland. Und das impliziert aber auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Wissensapparate beispielsweise, die andere Expertisen produzieren. Und wir haben da so immer so ein Zusammenspiel von kulturell prägenden Faktoren, von institutionellen Lagen und dann von auch mehr oder weniger zufälligen Akteurskonstellationen, die anfangen, sich irgendwo einzumischen oder Wissen zu produzieren und vielleicht auch mitunter unterschiedliche strategische Interessen von unterschiedlichen Akteuren. Und das alles gewissermaßen ist Teil der Diskursforschung, darüber Also das zu rekonstruieren und zu klären, was eigentlich eine Rolle spielt.
Und jetzt kommt noch etwas dazu, da weiß ich nicht, ob es Ihnen viel Freude bereitet, weil es Arbeit macht. Das sind die sozialen Medien, die ja Wissen produzieren, vielleicht aber auch Nicht-Wissen. Ja? Das muss man vielleicht auch voneinander trennen. Ne? Also Corona wäre so ein Beispiel. Ist ja durchaus eine interessante Fragestellung. Wie hat sich diese ganze Problematik zwischen gibt's gar nicht, Impfen ist schädlich oder auch nicht schädlich, wie hat sich das da eigentlich alles abgespielt? Und da hat man ja erst einmal gemerkt, wie mächtig diese sozialen Medien sind und was dabei dann rauskommt. Ist das für Sie eine Herausforderung oder das, eher interessant?
Das ist eine große Herausforderung. Ich denke, eine große gesellschaftliche Herausforderung und auch natürlich für die Diskursforschung eine große Herausforderung. Wir hatten letzte Woche eine Tagung zur Digitalität und Diskursen, die genau solche Themen adressiert hat. Und die Erfahrungen damit sind ja noch relativ neu. Also die Produktion von diesen Deepfakes und unterschiedlichen simulierten Realitäten beispielsweise, die Produktion, Verbreitung von Verschwörungstheorien, das alles gab es schon immer in irgendeiner Form, aber nicht unbedingt KI-gestützt oder nicht digitalisiert, gewinnt dadurch aber eine neue Dynamik. Auch das, was Sie angesprochen haben, also die Frage, wie wird Wissen eigentlich produziert, wenn es auf algorithmischer Durchschnittslogik basiert, und ist es nicht gewissermaßen eine Verflachung oder eine Reduzierung in vielen Bereichen, die dann aber Grundlage dessen wird, was wir für das Angemessene halten, also welche Effekte das hat, welche Mechanismen eine Rolle spielen, ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre.
Ja, da haben wir ein schönes Projekt hier im Haus, da darf ich vielleicht ganz kurz erzählen dazu. Future Writing Future heißt das und wird von unseren Germanisten betrieben. Und die konzertieren genau das, was sie sagen. Es kommt Standard dabei heraus, also Gebrauchstexte, weder schlechter noch besser.
Ja.
Weder das eine noch das andere. Also im Durchschnitt kommt ein Durchschnitt dabei raus. Und was das am Endeffekt nachher für Gebrauchstexte oder eben das, was bei Ihnen Wissenslogiken sind, was da rauskommt, das wissen wir noch nicht. Und ob da die 10 Jahre ausreichen, weiß ich nicht. Es können auch 20 oder 30 sein, die da eine Rolle spielen. Aber es ist eine echte Herausforderung für viele Disziplinen und für Ihre sicherlich auch. Gut, jetzt haben wir über das Fracking geredet. Was gibt es noch Neues aus der Diskursforschung?
Ja, also das andere, ein Projekt, das ich abgeschlossen habe vor 2 Jahren, das hat sich beschäftigt mit der Wissenspolitik in der Regulierung von Prostitution oder Sexarbeit, je nachdem, welchen Begriff man wählt, ist das mit verschiedenen Konnotationen verbunden.
Da geht es wahrscheinlich schon los.
Ja, mit genau. Deswegen haben wir auch beide Begriffe zusammen, weil wir da versuchen, auch eine analytische Distanz dazu einzunehmen. Da ging es um die Frage eigentlich, auf welcher Wissensgrundlage politische Entscheidungen getroffen werden in der Bundespolitik, welche Rolle Studien spielen, unterschiedliche Studien, Erfahrungen aus der Sozialarbeit, aus der Polizei, rechtliche Beurteilungen und wie das im parlamentarischen Prozess, aber auch in den begleitenden Öffentlichkeitsarbeiten, Kampagnen eigentlich benutzt, welches Wissen genutzt, erzeugt wird, um zu sagen, das ist das Phänomen, deswegen sollten wir so darauf reagieren. Und das haben wir untersucht im Vergleich der Gesetzgebung von Anfang der 2000er Jahre, als es eher um die rechtliche Gleichstellung von damals Sexarbeiterinnen ging, das war eher der Begriff, und oder Sexarbeitern sind ja Männer, Frauen, Transgender, Personen, oder jetzt in dem Gesetzesvorhaben von 2016. Also wir haben da Ministerien, BKA, Polizei, also uns mit diesen Behörden, Gesundheitsämtern dafür interessiert, welches Wissen da produziert wird und wie sie das zueinander in Beziehung setzen. Und ein aktuelles Projekt, das bewilligt ist und bald beginnt im August, das beschäftigt sich damit, wie das international vernetzt ist. Denn viele der Diskurse, die werden hier irgendwie lokal adaptiert, sind aber letztlich, man könnte fast sagen, global eigentlich und finden sich in ganz vielen Ländern, in ähnlichen Konstellationen.
Tja, und wenn man da versucht, auf die Ursprünge zu kommen, dieses ganze meandernde Feld nachzuvollziehen, das ist, glaube ich, ähnlich kompliziert wie ein anderes Beispiel, was mir dabei in den Sinn kommt. Es gibt ja so Zeitungslegenden und Zeitungsenten. Das ist ganz schwierig, dahinter zu kommen, wer hat denn das angefangen? Und da gibt es sehr, sehr langfristige Ketten, die zu Teilen bis zu alten Dämonensagen zurückreichen, die im Mittelalter aufgekommen sind. Ja. Und das Meandernde durch die verschiedenen Medien, es ist ja im Grunde auch eine Medienanalyse. Natürlich. Und auch eine Medientheorie, die Sie vertreten, wo das am Endeffekt alles herkommt. Ist das für Sie interessant, wo kommt es her? Oder eher, wie verbreitet sich das oder wie wabert das alles sozusagen in der modernen Gesellschaft?
Ja. Also da die Soziologie ja nur eine begrenzte historische Dimension hat, ist es schon recht außergewöhnlich. Ich selber habe in meiner Arbeit damals über Abfälle 25 Jahre Debatten untersucht mit Archivarbeit, aber das war schon ungewöhnlich lange zurück. Also das heißt, üblicherweise auch Diskursforschung, nicht nur in der Soziologie, sondern daneben auch, wenn es nicht gerade wirklich Geschichtswissenschaft ist, haben eigentlich relativ eingegrenzte Zeiträume. Und die Frage, die Sie stellen nach dem Ursprung, ich habe das bei den Müllen ein bisschen verfolgt. Also man hatte Anfang des 20. Jahrhunderts ganz ähnliche Auseinandersetzungen wie in den 90er Jahren. Man hatte immer wieder Recyclingversuche und Debatten darum aus unterschiedlichen Motivlagen, aber viel wiederholt sich in der Tat. Es ist häufig eine Entscheidung, ich fange da an, weil das vielleicht für eine Frage, eine bestimmte aktuelle politische Konstellation oder Entscheidung Interessantes und deswegen kann ich nicht weiter zurückgehen. Mhm. Vielleicht ein Beispiel, eine Doktorandin von mir arbeitet über Schmerzklassifikation, wie die es schaffen, in die internationale Klassifikation von Krankheiten, Gesundheit zu kommen. Und natürlich könnte man über Schmerz lange zurückarbeiten, aber sie beginnt in dem Moment, wo bestimmte medizinische Akteure anfangen, dazu systematische Anträge vorzubereiten, Wissen aufzubereiten, was Schmerz als oder bestimmte Formen von Schmerz als ein eigenständiges Krankheitsbild etablieren will. Und das ist dann ein begrenzter Zeitraum. Anders geht es.
Was ja auch sinnvoll ist, nicht? Ja. Das kann ich gut verstehen, vor allen Dingen, weil Sie ja doch trotz dieser Trennung zwischen Politikberatung und analytischer Soziologie immer irgendwo auch mit einer gewissen Neigung oder auch Blickrichtung in die Politik doch durchaus hineinwirken. Ne? Das war ja, glaube ich, bei Ihrem Prostitutionsprojekt auch der Fall.
Also wir haben natürlich Einschätzungen darüber, wo etwas gelingt oder wo etwas nicht so gut gelingt, welche Art von Verfahren vielleicht anderen gegenüber zu bevorzugen wären im Sinne von Best Practices. Wir hatten in unserem Projekt das Beispiel des Runden Tisches in Nordrhein-Westfalen, was von dem, ich glaube, dem Frauengeschlechterministerium organisiert worden ist, über 2 Jahre hinweg ein Austausch unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich mit ganz vielen involvierten Akteurinnen aus diesem Feld. Und die haben sehr konsensuell einen Bericht verfasst am Ende, wo auch konträre Positionen mit drin waren und mitgehen konnten. Und wenn man Empfehlungen geben kann oder sieht, wo etwas besonders gut gelungen scheint, und dann muss man Kriterien haben, woran man das bemisst, also beispielsweise Beteiligung der verschiedenen Betroffenen oder der verschiedenen involvierten Protagonisten, Protagonistinnen, dann kann man daraus natürlich Empfehlungen ableiten. Häufig ist die Soziologie, auch die Diskursforschung ja, wie Sie vorhin gesagt haben, die Wissenschaft, die sagt, es ist kompliziert. Und das ist das, was dann andere vielleicht frustriert. Und so frustriert man sich dann wechselseitig, würde
Tut
ich manchmal sagen.
Tut es auf jeden
sagen.
Fall, ja. Weil es viel zu abwägend ist, wenn man direkte Entscheidungen treffen muss. Das ist ja Aufgabe der Politik. Und dann kommt einer, ja, aber da müssen wir erstmal ein halbes Jahr darüber diskutieren, ob der Begriff überhaupt der richtige ist. Dann kann ich mir schon vorstellen, dann denken die gleich, du große Güte, ja. Wir müssen jetzt ein Gesetz auf den Weg bringen und nicht 3 Jahre darüber reden, ob der Begriff der richtige ist. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Das frustriert in der Tat dann beide Seiten. Aber anregend kann das sein. Nur das sind schon 2 verschiedene Sphären, in denen man sich da bewegt. Sie haben noch ein Nachfolgeprojekt. Das startet jetzt in diesem Jahr. Worum
genau.
geht's?
Also wir haben das eine Projekt, das beschäftigt sich damit, das heißt Traveling Morals. Das ist ein Anschluss an diese Forschung über Prostitution, Sexarbeit. Da geht es eigentlich um die Frage, wie bestimmte, wir nennen das Moralvokabularien, das ist so ein Begriff, eine Teildisziplin der Soziologie, wie die eigentlich wandern global und wie bestimmte Arten, etwas zu begründen, zu bewerten, zu fordern, zu beurteilen, in Verbindung mit Wissen, was da zur Verfügung gestellt wird, wie das im Grunde zirkuliert und über die Kontinente wandert und zur Grundlage von Entscheidungen wird oder zur Grundlage von Widerstreit wird. Anderer läuft gerade noch, da geht es um autoritäre politische Strukturen und die Produktion von Wissen oder die Möglichkeiten der Produktion von wissenschaftlichem Wissen. Ja, die Setzung von Rahmenbedingungen, der Eingriff, das Durchgreifen in der unterschiedlichen Wirkung auf sogenannte harte Naturwissenschaften, im Unterschied zu dem, was man die Geistes- und Sozialwissenschaften nennen kann. Wir haben da als konkreten Fall Kasachstan im Blick, was sozusagen so eine letztlich ein autoritäres Regime mit viel Kontrolle ist, aber gleichzeitig auch eine gewisse Offenheit hat, sehr stark die Kooperation sucht, beispielsweise mit deutschen Universitäten, US-amerikanischen Universitäten haben alle ihre Standorte dort und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind einerseits im globalen Wettbewerb, sie sollen in gleichen Journals publizieren und andererseits haben sie gewisse Einschränkungen, worüber sie arbeiten können oder nicht arbeiten können. Und das möchten wir uns eigentlich genauer ansehen, weil das ja ein großes Thema der Gegenwart auch eigentlich ist.
Klingt auf jeden Fall sehr aufwendig. Da braucht man viel Vorarbeiten, um zu verstehen, wie ein solcher Staat reagiert und mit Wissen umgeht. Das ist ja durchaus eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, ne?
Ja, natürlich. Und das geht nur, weil wir das in Kooperation, also ein Kooperationsvorhaben mit Kollegen aus Kasachstan, die dort auch an Universitäten arbeiten und die eigentlich die Landschaft ganz gut kennen, die Forschungslandschaft, die auch Kasachisch sprechen und Russisch sprechen. Also wichtig, diese beiden Sprachen zu sprechen, weil es beides noch sehr geläufige Sprachen sind im kasachischen Kontext und Englisch natürlich. Und die, also von außen könnte man das nicht alleine beforschen. Das ist eine ganz zwingende Zusammenarbeit.
Und auch da kommen ja Leute zusammen, die von Haus aus schon unterschiedliche Wissensvoraussetzungen haben. Ne? Ja. Vielleicht auch unterschiedliche politische Überzeugungen oder unterschiedliche Bildungsbiografien, was auch immer da im Einzelnen im Hintergrund steht. Ich finde das auf jeden Fall extrem faszinierend, was Sie uns hier gerade beschreiben, dass man das eben auch übertragen kann auf Länder, die nicht unbedingt in unserem unmittelbaren Umfeld. Sie sind im Saarland geboren, Sie haben eine Nähe zu Frankreich, sprechen wahrscheinlich auch gut Französisch. Ja. Da könnte man ja auch sagen, okay, gut, das machen wir jetzt hier mit Straßburg oder mit Lyon oder mit wem auch immer. Und das ist dann wesentlich einfacher. Man kennt die Philosophen, die Gesellschaftstheoretiker und dann wird das in dem Rahmen wesentlich leichter. Ich finde das schon extrem, auch für unsere Uni, muss ich ehrlich sagen, eine wirklich interessante Perspektive. Ja. So, und diese reisende Moralvorstellung, können Sie da noch mal was sagen dazu?
Es gibt so ein paar Konzepte in der kulturwissenschaftlichen Diskussion, also Traveling Theories und unterschiedliche Vorstellungen, die eigentlich beobachten, dass bestimmte, beispielsweise Theorien, die in einem Kontext entwickelt worden sind, in einem völlig anderen kulturellen Kontext ganz anders adaptiert werden, mit ganz anderen Konsequenzen. Und das ist für uns so ein bisschen die Frage, den Wegen nachzugehen. Also wenn man es bezieht auf die Frage von Prostitution, Sexarbeit, stehen sich ganz grob so zwei Moralvokabularien gegenüber. Die eine, die den Begriff Sexarbeit nutzen, die über die Autonomie von Menschen sprechen, die das machen, um Geld zu verdienen. Und die anderen, die sozusagen die Würde und Ethik und den Schutz der Person im Blick haben, die diese Art von Tätigkeit machen, also die den Schutzaspekt in den Vordergrund stellen. Da sind unterschiedliche Vorstellungen von Würde, von Ethik, von Selbstbestimmung, unterschiedliche Annahmen über die Möglichkeiten dazu, die da zirkulieren. Und die sind aber oft auch gekoppelt. Also zum Beispiel, wir nennen das den Schutzdiskurs. Da kommen zum Beispiel feministische Positionen zusammen mit religiösen Positionen, mit politischen Positionen unterschiedlichster Couleur. Und auf der anderen Seite kommen unterschiedliche, ja auch politische Positionen, aber auch wissenschaftliche Positionen zusammen. Und das ein bisschen versuchen zu verstehen, wie das beispielsweise von Europa nach Osteuropa, in West-Nordeuropa. Es gibt die Rede von dem nordischen Modell, aber wenn man in Dänemark fragt, was das nordische Modell ist, dann sagen die, da haben sie noch nie davon gehört, aber sie sind doch Norden. Also da gibt es ganz viele Nutzungen von Begriffen, Evidenzen, die eigentlich so nicht unbedingt das decken, was sie eigentlich sozusagen nahelegen. Aber so ist natürlich die politische Auseinandersetzung.
Ja, für uns sind die Norden, für sich selber nicht.
Ja,
das kann man sich vorstellen. Da gibt es noch mehr Norden aus deren Warte. Ne? Ja, das sind alles sehr spannende Fragestellungen für die Forschung. Sie sind ja auch ein Lehrer, einer, der viele Studenten hat. Können Sie uns ein bisschen erklären, wie man denn so ein Fach dann studiert?
Ja, Also sehr gerne. Ich meine, wir haben ja den Studiengang Sozialwissenschaften. Da sind die zwei Fächer, die Soziologie und die Politikwissenschaft, zusammen, was auch ein gewisses Merkmal ist, was man nicht überall hat und was erlaubt, Schwerpunkte zu bilden, aber auch beides zu haben. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Wie kann man das nun also gut vermitteln? Also meine Idee ist, also ich selber bin sehr begeistert als Soziologe und war das immer. Ich habe das, glaube ich, keinen Tag bereut, mich dafür entschieden zu haben. Und was ich versuche zu vermitteln, ist auf der einen Seite die Notwendigkeit also einer theoretischen Reflexion, also das darüber nachdenken, das Verstehen von Phänomenen in ihren Grundlogiken, sozialen Grundlogiken, das zu vermitteln mit der Frage der Neugier für empirische Untersuchungen. Also nicht um der reinen Theorie willen stehen zu bleiben, aber auch nicht eine reine Forschung zu machen, wo man dann nicht weiß eigentlich, wie sie eigentlich zu deuten wäre. Und wir versuchen das einerseits über Veranstaltungen, ich selber über die Vorlesungen, die ich mache. Dann haben wir Lehrforschungsprojekte. Das finde ich einen ganz besonders wichtigen Punkt in unseren Studiengängen hier im Bachelor, über ein Jahr mit den Studierenden bestimmte Forschungsthemen zu erarbeiten und zu bearbeiten, von Anfang der Fragestellung über die Datenerhebung bis zur Auswertung. Das ist eigentlich so das Learning by Doing, das Praxisorientierte, was, glaube ich, sehr hilfreich ist und in der Regel mehr vermittelt als rein ein buchbezogenes Lernen. Und dafür haben wir verschiedene, glaube ich, Bausteine in unseren Studiengängen drin.
Also das finde ich sehr attraktiv, ja. Mal. Was, glaube ich, hier auch ganz wichtig ist, wir haben vorhin schon mal über autoritäre Regime gesprochen, dass die Reflexionswissenschaften, zu denen ja die Soziologie gehört, ich nenne jetzt auch mal die Psychologie, ist ja auch eine Reflexionswissenschaft, dass sie in autoritären Regimen so gut wie ja nicht vorkommen, weil das ist ja nicht erwünscht, dass jemand die Metaebene einnimmt und über den Sinn und Zweck eines autoritären Regimes zum Beispiel sich Gedanken macht und dass unsere Studierenden diese Metaebene auch einnehmen, neben der empirischen Ebene, ja. Das erdet ganz gewaltig. Und sie scheinen ja diese Mischung auch zu pflegen in ihren Umgang mit den Studierenden.
Ja, wir bemühen uns, würde ich sagen, und hoffen, dass es auch ankommt. Gerade dieser Punkt, dass man, und das ist vielleicht auch das ein soziologisches Element, dass man eigentlich versucht nahezulegen, wenn irgendein Phänomen interessiert, auch die Perspektive einzunehmen, die vielleicht unkonventionell ist. Oder mal zu fragen, ist es die Art und Weise, wie wir das denken, eigentlich die einzig mögliche? Und verschiedene Standpunkte einzunehmen, auch zu erheben durchaus und dadurch die Optik oder den Blick auf die Phänomene ein bisschen zu verfremden und daraus und damit dann zu arbeiten eigentlich. Das ist, glaube ich, einer der Wege, wie man neue Ideen auch in Gesellschaften hineinbringt.
Und unbedingt. Und was ich darin auch interessant finde, ist die Frage, in welchen Klassifikationsmodellen denken eigentlich andere? Egal jetzt mal, wie groß diese Gruppe der anderen ist, wäre Corona nochmal so ein Beispiel. Also da gibt es uns Wissenschaftler, es gibt die Mediziner. So, und dann sagt aber ein Teil dieser Welt, das stimmt ja alles überhaupt nicht.
Ja.
Die Wirklichkeit, die die anderen damit beschreiben, die hat ja vielleicht nicht unbedingt was mit Corona zu tun, sondern mit was anderem. Vielleicht mit dem Misstrauen gegenüber Politik oder Misstrauen gegenüber Wissenschaft. Ich finde das schon interessant, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht.
Ja. Nee, das sind wunderbare Beispiele. Und da gibt es ja einige soziologische Forschung auch darüber, auch über diese Szene der Corona-Leugner, der Querdenker, Denkerinnen und so weiter. Und auch über die ganz unterschiedlichen Motivationen, die da hineinfließen und über die Interaktion. Dynamiken, die dann auch Menschen, die vielleicht zunächst eine Skepsis haben, dann irgendwann in eine verfestigte Lagerposition bringen. Das ist alles oft häufig nicht aus dem Nichts, sondern es hat Geschichten dahinter, Verläufe und Erfahrungen. Und unser Medienbetrieb ist leider sehr häufig stark an diesem Schwarz-Weiß, Schatten pro Contra und sie sind verrückt oder sind nicht verrückt, aber es muss doch eins oder das andere sein. Also da werden solche Denkweisen auch verstärkt eigentlich vielfach.
So, und da sind ja ganz viele Diskurse hinter dem Diskurs. Das ist so spannend, was Sie da sagen. Können Sie mal ein bisschen skizzieren, welche Forschungsarbeiten Ihre Studenten machen, wie so Abschlussarbeiten, worüber die gehen?
Ja, die sind sehr unterschiedlich. Also wir haben Arbeiten, die sich sehr stark mit, ich sag mal, lokalen Fallstudien beschäftigen. Zum Beispiel, wie wird organisiert die Unterkunft von Migranten Migrantinnen? Welche Probleme gibt es da? Wie entsteht Gewalt in Ankerzentren? Welche Interaktionen finden statt? Welche Erfahrungen machen Frauen unter Fluchtbedingungen? Wie organisiert man die Ankunft, die Aufnahme bestimmter Gruppen, die Schutz brauchen? Fragen, wie wird die Digitalisierung in der Kommunalverwaltung umgesetzt zum Beispiel? Und was verändert das in der Interaktion zwischen denen, die am Schalter sitzen und nun eine Plattform bedienen müssen, und den Klienten, Klientinnen, die da kommen? Es gibt auch Studien über die Corona-Debatten, Corona-Diskurse, über Social-Media-Auftritte, über Influencerinnen, Klimawandel, Fridays for Future, über diese Bewegung. Also es ist eigentlich eine recht bunte Palette von Themen, die da bearbeitet werden.
Ja.
Und häufig sehr gute Arbeiten, die da auch geschrieben werden.
Betrifft auch die unmittelbare Lebenswelt von jungen Leuten.
Klar,
also insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass diejenigen, die mal den Anfang geschafft haben, ne, man muss ja erstmal in die Soziologie reinkommen. Das ist ja durchaus sperrig auch, mit Grundlagenthemen. Und dann, wenn man aber mal so weit ist, dass man selber solche empirischen Studien machen kann, finde ich das wirklich eine faszinierende Aufgabe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese jungen Leute auch auf dem Arbeitsmarkt dann ganz gut unterkommen, oder?
Klar, das gibt da Unterschiede. Einerseits ist natürlich diese Abschlussarbeit auch immer eine Eintrittskarte in bestimmte Bereiche, in die man dann gehen kann. Es gibt einen großen Bedarf, glaube ich, in unterschiedlichsten Institutionen, kommunaler Ebene, unterschiedliche Ebenen, Landesebene, Verbände und so weiter, die eigentlich auch einen Bedarf an soziologischer Expertise haben. Es ist nicht nur Wissenschaft, sondern es ist eigentlich ein breites Feld, auch in den Medien viele. Also ich denke zum Beispiel an viele Studierende, die in der ersten Phase vielleicht in Kommunalverwaltungen arbeiten, aber die im nächsten Schritt auch arbeiten in Ministerien, in Abteilungen, in die unterschiedlichster Weise Dinge leiten. Ich selber habe auch Sozialplanung studiert, das ist auch sehr soziologieträchtig, und die Sozialplanung, Städte, Gesundheitsplanung, Krankheitsfragen, all das hat sehr viel soziologische Elemente oder kann sie haben, sozusagen.
Ja. Können Sie vielleicht noch mal was ganz kurz über Ihren eigenen Werdegang sagen? Sie hat es gerade schon angesprochen.
Ja, also Sie hatten es schon erwähnt, ich komme so aus dem bildungsfernen Hintergrund, bin insofern ein Kind der Bildungspolitik Ende der 60er Jahre, Anfang der 1970er Jahre. Ich bin aber auch geburtenstarker Jahrgang. Das heißt, als ich mich entschieden habe zu studieren, war einmal die Aussage der Studienberatung, ich könne machen, was ich wolle, weil sowieso keine Arbeitsplätze vorhanden sein. Das hat sich glücklicherweise dann nicht so bestätigt später. Ich habe angefangen, dann Politikwissenschaft zunächst kurz zu studieren, bin dann aber schnell zur Soziologie gewechselt, Sozialpolitik, Verwaltungswissenschaft, hatte dann zwischendurch ein Auslandsjahr an der Universität Rennes in Frankreich. Kann nur empfehlen, ein Auslandssemester zu machen, das ist sehr bereichernd. Und bin dann nach München gewechselt, habe den Zivildienst gemacht und von dort aus bin ich eigentlich direkt in ein Forschungsprojekt gegangen bei einem kleinen Forschungsinstitut, und wir haben dort in einem kleinen Team eigentlich permanent Projekte eingeworben, an Projekten gearbeitet. Ich habe dann auch für einige Kommunen im Umland von München kleine Forschungsprojekte gemacht und auch bei der Landeshauptstadt München eine Weile gearbeitet, im Gesundheitsreferat und in der Gesundheitsplanung. Also das waren sehr unterschiedliche, aber auch sehr hilfreiche Erfahrungen. Bevor ich dann ein Stipendium des Freistaats Bayern bekommen habe zur Promotion im Kontext der TU München, danach eine Stelle hier an der Uni Augsburg, wo ich dann habilitiert wurde. Und von dort ging es dann nochmal woanders hin, nach Landau in die Pfalz, auf eine Professur für Soziologie und qualitative Methoden. Da war ich dann mehrere Jahre, bevor ich den Ruf hier nach Augsburg bekommen habe, worüber ich sehr froh bin. Also insgesamt ist diese Berufskarriere, das will ich vielleicht noch sagen, nie geplant gewesen als eine Karriere im akademischen Betrieb, sondern es hat sich über die Arbeit in den Forschungsprojekten ergeben. Die Entscheidung ist da entstanden, dass ich das eigentlich gerne weitermachen würde, und die Promotion hat mir dann die Möglichkeit geboten, da auch stärker einzusteigen.
Ich kann noch vielleicht etwas von Ihnen zitieren zum Abschluss. Ich will verstehen, was gesellschaftlich passiert, vielleicht auch, um zu intervenieren, etwas zu verändern oder Dinge voranzubringen. Das war der Grund, Soziologie zu studieren. Ich habe es nicht bereut. Ich glaube, Herr Keller, das haben wir heute gemerkt, dass Sie das nicht bereut haben. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch und ich möchte Ihnen danken und ich möchte auch unseren Zuhörern und Zuhörern danken. Empfehlen Sie uns gern weiter. Sie finden unser Angebot zum Beispiel bei Spotify und alles von Relevanz zur Universität Augsburg natürlich auf unserer Homepage. Stöbern Sie gerne in vorausgegangenen Folgen und hören Sie demnächst wieder hinein bei UniA Research to Go.